So, guten Morgen auch von meiner Seite. Lasst mich mit Gebet anfangen. Vater, ich bitte dich, rede du zu uns, segne uns und verherrliche dich. Amen. Wann war die Wiedervereinigung Deutschlands? 1990, weiß doch jeder. Wann war der Mauerfall? Muss davor gewesen sein, genau ein Jahr, 1989. Wann wurde die BRD oder Westdeutschland gegründet? 1949, richtig. Wann entstand Berlin oder wurde Berlin gegründet? Ich habe es auch googeln müssen. 1237 nach Christus. Nun zu etwas schon mehr Relevantem. Wann war die erste Ansiedlung Heidelheims in der heutigen Gegend? Also laut Wikipedia, circa 450 vor Christus haben sich da am heutigen Friedhof die ersten, keine Ahnung, Germanen oder Völkerstämme angesiedelt. Als diese Völkerstämme da quasi den Grundstein für Heidelheim gelegt haben, war noch was anderes, das auf der Welt passiert ist. Eigentlich relevanter, wirklich relevant. Nehemia kam nach Jerusalem und hat die Mauer gebaut. Und hat angefangen, dieses Mauerbauprojekt zu beginnen, Gott in dem Sinn wieder nach Jerusalem einzuführen. Und bevor wir hier in den Text einsteigen, möchte ich noch kurz euch was erzählen oder zeigen. Und zwar Roger Liby ist ein Schweizer Theologe, Archäologe, kennt sich eigentlich mit allem aus, was alt und biblisch ist. Und er hat auf seiner Webseite so eine Fotoshow oder ganz viele Fotos, eine PowerPoint-Präsentation, wie quasi der Mauerbau, beziehungsweise wo die damals gebaut haben. Und wo jetzt heute diese Mauerreste noch irgendwo zu finden sind. Also es lohnt sich wirklich, das Ding sich anzuschauen und seine Bibel mit Nehemia 3, am besten Kapitel 3, Nehemia 3 aufzuschlagen und das sich mal durchzuschauen. Es sind 115 Seiten, sind einige Fotos, sind auch andere Stellen aus dem Alten Testament drin. Ich habe es jetzt nur auf Schwarz-Weiß ausgedruckt. Ich lege es später raus. Ich habe aber hier einen QR-Code eingefügt. Wenn ihr den scannt, dann kommt ihr genau auf die Seite und müsst dann halt PowerPoint öffnen, PDF öffnen, runterladen, klicken und dann seht ihr das alles in Farbe. Sehr interessant. Soweit dazu. Wir machen heute weiter, eben im Kapitel 3, wo wir das letzte Mal oder bei meinem letzten Mal aufgehört haben, schauen uns das Ende von Kapitel 3 an. Und den Titel, den ich für heute ausgewählt habe, der lautet Nehemia, ein felsenfestes Vorbild. Wir gehen ja durch dieses Buch durch und bisher gab es dann immer irgendein Partizip, das Nehemia oder ein Adjektiv, das Nehemia beschrieben hat. Und heute ist es eben dieses Wort, ein felsenfestes Vorbild, unser Nehemia. Wir schauen uns drei Punkte an. Wir werden einmal sehen, wie Nehemia angefeindet wird. Wir sehen, wie Nehemia anbetet, Gott anbetet und wie er ganz am Ende, bisschen unbequem für uns, arbeitet. Diese drei Punkte schauen wir uns heute an. Anfeindung, Anbetung und Arbeit. Wenn wir jetzt gleich die Verse lesen, dann wissen wir, der Mauerbau hat bereits begonnen. Nehemia ist wieder zurück in Jerusalem und nun werden seine Widersacher aktiv. Wir lesen Kapitel 3 ab Vers 33, das bis zum Ende des Kapitels, Nehemia 3, 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was sollen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinerne Mauer zerreißen. Und nun betet Nehemia: Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde nicht vor dir ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Wir sehen hier, wie Nehemia angefeindet wird, wie er diesen drei Hauptfeinden begegnet. Tobia, Geshem und Sanballat. Geshem lesen wir hier nicht, aber Tobia und Sanballat. Ich möchte nochmal diese drei Verse lesen, 33 bis 35, damit wir uns so ein bisschen gedanklich, quasi von allem, was bisher die Woche passiert wurde, dass wir uns gedanklich ein bisschen mehr in die Stelle hier reinkommen. Deshalb die Wiederholung. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre Mauern zerreißen. Beißenden Spott von Tobia, von dem Ammoniter. Diese drei Leute, Nehemia oder diese Israeliten, die haben drei Hauptfeinde in diesem Buch. Das ist Tobia, das ist Geshem und das ist Sanballat. Diese begegnen uns das erste Mal in Kapitel 2, Vers 10 oder 2, Vers 19. Und ich möchte kurz auf diesen Sanballat eingehen, von diesen drei Feinden. Es ist ganz interessant, es wird ein bisschen historisch, was ich jetzt gleich erzählen werde. Aber es ist ganz wichtig, nicht nur, dass wir den Text verstehen, dass wir uns in Nehemia reindenken, dass es plastisch wird, sondern weil Sanballat, er ist Samariter, weil dieses samaritische Volk im Leben Jesu eine ganz wichtige Rolle spielt. Werden wir auch noch ein bisschen kurz darauf eingehen. Und deshalb kurz einen Hintergrund, vielleicht wird es ein bisschen länger, kurz weiß nicht, aber deshalb Hintergrundinformationen zu Sanballat und den Samariter. Also Sanballat, er war ein Horoniter. Das heißt, er kam aus der Stadt Ben-Horon. Außerbiblische Quellen, und zwar das Elafantine Papyri. Das ist eine Papyrusrolle, die man irgendwo am Nil gefunden hat. Und auch dieser Geschichtsschreiber Flavius Josephus, sie nennen beide Sanballat als Statthalter von Samarien. Das ist eine Gegend im Norden von Israel. Und er kommt eben aus Bet-Horon. Das war so der Hintergrund, oder das ist so die Person Sanballat. Er ist Statthalter von Samarien und er kommt aus Bet-Horon. Und jetzt habe ich hier eine ganz vereinfachte Karte mal ausgedruckt, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Wir haben oben Galiläa, wir haben Samaria und wir haben Judäa. Diese Gebiete waren die Gebiete zur Zeit Jesus. Jesus, ja. Und hier ist Samaria, nördlich von Jerusalem. Dass ihr das mal gesehen habt, ich lasse es auch liegen, könnt ihr euch anschauen, von mir aus auch abfotografieren, das hat ChatGPT gemacht, das ist überhaupt nichts Geschütztes oder so. Aber dass man mal so ein bisschen weiß, Samaria im Norden von Jerusalem, dass man das mal gesehen hat. Und jetzt ein bisschen zur Geschichte von Samaria, oder Samarien, der Hauptstadt. Das war die Hauptstadt des Nordreiches von dem König Omri, von dem jüdischen König Omri, ausgebaut, gegründet und er hat es zur Hauptstadt gemacht. Das lesen wir in 1. Könige 16, Vers 24. Und Israel, das war dieses Nordreich, nachdem sich Israel geteilt hatte. Israel blieb das Nordreich, das Südreich wurde Juda. Und dort oben im israelischen Nordreich, da gab es nur einen einzigen König, der Gott treu war, der Gott wohlgefällig regiert hat. Die anderen waren alle böse. Und dieser Omri, das war einer der, kann man sagen, wahrscheinlich ein, zwei, drei Schlimmsten, die es am weitesten getrieben haben mit Götzendienst und allerlei Gräuel vor dem Herrn. Er diente also, beziehungsweise Samaria diente diesen bösen Königen Israels als Kultstätte für ihre grausamen Opferdienste und für ihre heidnischen Gebräuche. Für diese Opferdienste und Gebräuche wurden ja die Völker vor Israel aus dem Land vertrieben. Und nun wurde Samarien zu einer Hochburg des heidnischen Götzendienstes. Jehu war der einzige gute König, Gott wohlgefällige König dort in Israel. Und dann kam irgendwann der assyrische König Sargon und er hat, es kam der assyrische König Salmanasser. Und er hat dieses Nordreich Juda eingenommen und hat die Leute, die Israelis, in Gefangenschaft geführt. Es war diese erste Welle, die über Israel, über dieses Nord- und Südreich gekommen ist und in die Gefangenschaft, ins Exil geführt hat. Wir wissen ja noch, ABM ist für uns heute die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Für die Israelis war es Assyrien, Babylonien und die Meder und Perser. Das waren die drei Reiche, die nacheinander über Israel eingefallen sind. Salmanasar ist eingefallen, wurde irgendwann von dem König Sargon vom Thron gestoßen. Sargon war ein Usurpator, also einer, der die Macht an sich gerissen hat, nicht rechtmäßig König geworden ist. Und dieser Sargon ist ganz interessant. Und zwar schlagen wir jetzt mal alle auf zu 2. Könige 17. 2. Könige 17. Bisschen nach links blättern zu Vers 24. Und hier bekommen wir jetzt einen Einblick, was die Samariter für ein Volk waren. Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr interessant, eben wenn wir auch das Leben Jesu betrachten und wie er von diesem Volk redet und wie er mit diesem Volk umgeht. Ich lese 2. Könige 17 ab Vers 24. Aber der König von Assyrien, das ist jetzt dieser Sargon, ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, aus Hamat und Sepharvaim kommen und siedelte sie an der Stelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. Also hier erfahren wir, dieser assyrische König hat gesehen, okay, die Gegend ist schlecht besiedelt, kaum besiedelt, wir müssen Leute hinbringen. Es gab noch ein paar einzelne Zurückgebliebene, die haben aber nicht ausgereicht, also hat er jetzt Assyrer dort in dieses Gebiet geschickt, um dort zu leben und diese Städte oder dieses Gebiet aufrechtzuerhalten. Geht weiter, Vers 25. Und es geschah, als sie zu Anfang ihrer Niederlassung dort den Herrn nicht fürchteten. Es war ein heidnisches Volk. Warum sollten sie ja Gott fürchten? Was macht Gott? Da sandte der Herr Löwen unter sie und sie richteten Verheerung unter ihnen an. Also Gott hat schon über dieses assyrische Volk, die sich gerade angesiedelt hatten, Gericht ge gebracht und hat Löwen geschickt. Und sie haben die Leute umgebracht und Verheerung unter ihnen angerichtet. Und nun, wie reagieren die Leute? Wie reagiert dieser Sargon drauf? Darum ließen sie dem König von Assyrien sagen, die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarien angesiedelt hast, kennen das Recht des Landesgottes nicht. Genau, deshalb die Löwen. Darum hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, diese töten sie, weil sie das Recht des Landesgottes nicht kennen. Hier auf einmal bringen die Löwen ein Bewusstsein für den Landesgott, für Gott unter die Menschen. Absurd. Die Assyrer kommen, werden von den Löwen gefressen und sie wenden sich oder sie fangen an, nach Gott zu suchen. Vers 27. Da befahl der König von Assyrien, Sargon, und sprach: Bringe deinen Priester dahin, die ihr von dort weggeführt habt, und sie sollen hinziehen und dort wohnen, und er soll sie das Recht des Landesgottes lehren. Wie reagiert er? Er schickt einen Priester, einen Jude oder einen Israelit, der quasi in Assyrien war, schickt er wieder zurück, sagt: Erklär ihnen das Recht. Sie sollen quasi vor den Löwen befreit werden. Da kam einer von den Priestern, die sie von Samaria, 28, da kam einer von den Priestern, die sie von Samaria weggeführt hatten, und ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Okay, aber jedes Volk machte sich in seine eigenen, und dann Vers 29, aber jedes Volk machte sich seine eigenen Götter und stellte sie in die Höhenhäuser, welche die Samariter gemacht hatten, jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Also da kam der Priester, hat ihnen erklärt, wie sie Gott anbeten sollen. Eigentlich gab es ja einen Tempel, der war aber in Jerusalem, der war ein bisschen schlecht, aktuell zu dieser Zeit hat man da noch keinen Zugriff gehabt, war schlecht nahbar. Hat ihnen alles erklärt und was machen sie? Jeder schafft sich im Grunde wieder seine eigene Hausreligion, seinen eigenen Hausgott. Wie das genau aussah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lesen wir nichts mehr von Löwen. Die Strategie hat erstmal funktioniert. Und so finden wir quasi in Samarien ein Mischvolk aus Assyrer, aus Israeliten, die irgendwo einen gewissen Gottesbezug hatten, aber doch sich ihre eigene Religion geschaffen hat. Ein Mischvolk mit einer Mischreligion. Israeliten und Assyrer. Und dann war das Volk in der Gefangenschaft, beziehungsweise dann wurde später noch, Nordreich war ja schon erobert, wurde Südreich erobert, die waren alle in der Gefangenschaft und der Serubabel und der Esra kamen sie wieder zurück. Und in der Zwischenzeit haben sie sich eine eigene Identität erbaut. Und sie haben eine eigene Religion, auch eine eigene Sprache eben, die aber doch eng mit dem eigentlichen Judentum verwandt waren. Es gab, als das Südreich noch bestanden hat, immer wieder Annäherungspunkte zu dem wahren Volk Gottes, das noch in der Heimat war, aber hat nie wirklich geklappt. Ich glaube, Josia hat mal versucht, einen Teil des Nordreiches wieder in sein Südreich einzuverleiben. War nie so wirklich gut. So, und dann kommen wir zu einer zweiten. Das war jetzt quasi der Ursprung dieses Volk der Samariter. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten sehr wichtigen Schlüsselstelle in diesem Volk der Samariter. Schlag nochmal kurz nach links auf zu Esra, also von Nehemia nach links, von Könige aus nach rechts. Esra 4, 1 bis 4. Schauen wir uns diese Verse mal an. Es war die Situation, das Volk Israel, das komplette Volk war dort in der Gefangenschaft. Und es kam dann dieser Meder oder dieser Perserkönig, er schickt sie wieder zurück. Serubabel hat das Volk quasi wieder zurück aus der Gefangenschaft geführt und er will den Tempelbau beginnen. Und jetzt ist das wahre Volk aus dem Exil in Jerusalem, sie haben schon die Baumaschinen angelassen und wollen den Tempel bauen. Und jetzt kommt hier also Esra 4, Vers 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten. Also die Widersacher, wir werden in den nächsten Versen sehen, das sind die Samariter. Da kamen sie zu Serubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Also seht ihr hier waren die Samariter noch Freunde dem Volk Israel, noch wohlgesonnen, weil sie sagten, wir haben ja im Grunde den gleichen Gott. Wir wollen den gleichen Gott suchen wie ihr. Lasst uns gemeinsam diesen Tempel bauen. Und was passiert dann? Aber Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Serubabel, was macht er? Entschieden gegen die Ökumene. Nein, das Mischvolk mit ihrer Mischreligion, sie dürfen nicht Anteil haben an dem Tempel, an dem Haus des heiligen Gottes. Und jetzt kommt's, und das war quasi dieser Knackpunkt, dieser Wendepunkt in dieser samaritischen, jüdischen Beziehung. Sie wollen am Tempel mitbauen, die Samariter, es wird ihnen verwehrt. Und dann ab Vers 4, da suchte das Volk im Lande, die Samariter, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Seit diesem Tag an sind die Samariter, waren sie immer dagegen, dass das Volk Israel den Tempel baut. Und mit dieser Abgrenzung zu dem Volk Israel war auch ein Zeichen also von dieser Abgrenzung von Serubabel zwischen Israel und Samarien, wurde auch der samaritische Glaube als Sekte erklärt. Das war jetzt für alle klar, sie haben keinen Anteil am wahren Gott. Sie sind eine falsche, eine heidnische Religion. Dieser Mischglaube wird zur Sekte erklärt. Und nun werden diese gekränkten Samariter zu den Widersachern des Tempels und jetzt bei uns an Nähe des Mauerbaus. Und ganz interessant noch so, das sind jetzt Randinformationen, die aber doch die Samariter irgendwie plastisch erscheinen lassen. Diese Ablehnung hat dazu geführt, dass sie ihren eigenen Tempel gebaut haben und den eigenen Priesterdienst eingeführt haben. Und seit da, bis in die Zeit Jesu, gab es diese aktive Feindschaft dieser zwei Völker. Und jetzt sehen wir auch so ein bisschen, wenn Jesus von dem barmherzigen Samariter spricht. Und davor waren die ganzen Hohepriester, die an dem Verletzten vorbeigelaufen sind. Aber der barmherzige Samariter nimmt sich dem Juden, dem Israeli an und verpflegt ihn, versorgt ihn. Wie das ein Affront war gegen diese Hohepriester oder heute noch ein Affront ist, wie dieses verhasste heidnische Mischvolk die Guten waren in diesem Gleichnis Jesu. Heute leben die Samariter scheinbar noch im alten Sichem. Heute heißt das Naubolus, in Armut. Sie bewahren ihre Kultur und Geschichte bis aufs Bitterste. Und der Stand 1904 waren noch 175 Samariter am Leben. Das war die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Soweit zu diesem Volk. Jetzt zurück zu Nehemia, Vers 33. Hier begegnen wir dieser Anfeindung. Und vielleicht doch noch mal kurz zu Esra 4. Die Samariter haben wir hier gerade gelesen. Sie versuchen, das Werk der Hände der Israelis oder des Volkes im Lande zu schlafen, den Tempel zu bauen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben zwei Verse weiter, Kapitel Esra 4, Vers 6. Sie haben einen Brief geschrieben an den König, an den Perserkönig Ahasveros. Sie haben gesagt: Hör her, diese Juden, die da den Tempel bauen, die wollen sich wieder ihre eigene Religion, ihre eigene Kultur, ihr eigenes Land schaffen Und wenn du mal in deine Geschichtsbücher schreibst, dann wirst du sehen, die haben eigentlich nur Chaos verursacht. Da gab es nur Probleme in dieser Gegend. Genau deshalb habt ihr sie am Ende auch eingenommen und verschleppt. Also, pass auf, die bauen da ihren Tempel, die legen den Grundstein, sie wollen wieder ein eigenes Land werden. Kümmere dich mal drum. Der Brief an den Ahasveros hat seine Wirkung erzielt und er befiehlt den Stopp des Tempelbaus unter Serubabel. Sie mussten aufhören. Und Serubabel hat quasi die erste Welle zurückgeführt, hat den Anfang des Tempelbaus machen wollen oder gemacht. Und durch die Samariter wurde das beendet. Und somit hat hier diese Anfeindung, die Nehemia, zurück zu Nehemia, die ihm begegnet, hat historische Bedeutung. Es ist keine Kleinigkeit, dass da auf einmal Samariter dastehen und hier Krawall machen. So viel zu dem Volk der Samariter. Wir sehen hier, wie Sanballat zu seinen Brüdern und zu den Kriegsleuten von Samaria spricht. Und jetzt nochmal ein Hinweis zu Sanballat. Nehemia, der musste so viel aushalten und so viel durchmachen. Wir werden es noch weiter sehen. Wir sind im ersten Kapitel 3 von Kapitel 13. Dieser Sanballat, das war nicht nur irgendein Statthalter, nicht nur irgendeiner der Samariter, der da keinen Bock auf die Juden hatte. Es wird komplizierter, denn Eliaschib, der Hohepriester, wir lesen Kapitel 3, Vers 1, wie der Hohepriester sich mit seinen Brüdern aufgemacht hat und das Schaftor gebaut hat und geheiligt hat und die Tore eingesetzt. Was hat dieser Hohepriester noch gemacht, der Eliaschib? Er hat einen Sohn gehabt, der hat einen Sohn. Der Enkel von Eliaschib war ein Schwager von Sanballat. Er hat sich mit den Samaritern verschwägert. Und deshalb wird dieser Enkel von dem Hohepriester auch in Kapitel 13 fortgejagt von Nehemia. Wir sehen auch, dass dieser Eliaschib, kurzen Fokus auf ihn, nicht nur mit Sanballat verschwagert war. Es war auch noch ein Verwandter von Tobia. Lesen wir auch in Kapitel 13, Vers 4. Also es kam diese samaritische Anfeindung von außen auf Nehemia, aber Männer aus seinen eigenen Reihen, die sind ihm in den Rücken gefallen. Also die haben schon ein Konstrukt aufgebaut, in das er hineingekommen war und hatten schon ihre Verwandtschaft wieder mit den Feinden Israels geschlossen, verheiratet, wie auch immer. Und wir werden später auch sehen, dass dieser Eliaschib, das Blut ist dicker als Wasser, dass es für diesen Eliaschib eine sehr große Bedeutung hatte und dass er später, in ein paar Monaten wird er, oder in ein paar Jahren tatsächlich, wird er Nehemia ganz übel in den Rücken fallen und wird den Tempel öffnen für Tobia. Dazu später. Aber da wird er Nehemia richtig hart und richtig übel hintergangen. Die Anfeindung auf Nehemia, die kam nicht nur von außen, auch wenn das schon hart genug gewesen wäre, sondern intern gab es Sympathisanten mit den Gegnern in den eigenen Reihen. Noch haben die Samariter keinen Brief geschrieben an den König. Bisher hat sich alles auf Beleidigungen, auf Spott und Hohn, hier wenn ein Fuchs auf die Mauer hüpft, kippt alles um, hat sich darauf bezogen. Es war ein gewisser Einschüchterungsfaktor dabei. Die Erinnerungen an die Vergangenen, an den erfolgreichen Baustopp des Tempels, die kamen natürlich wieder hoch. Nehemia wusste, es ist keine Kleinigkeit, die ihm hier begegnet. Was macht er? Wie reagiert der Nehemia? Punkt 2, Anbetung. Er flieht zu seinem Gott. Nehemia ist ein felsenfestes Vorbild. Wie immer betrachtet Nehemia alles aus Gottes Perspektive. Was sagt Gott? Was kommt Gott? Was macht Gott? Er bleibt felsenfest, er betet und er lässt sich nicht einschüchtern. Vers 36 und 37, ich lese. Ihr betet, Nehemia, höre unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in dem Land der Gefangenschaft und deck ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde nicht vor dir ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Dieser Angriff der Samariter, es ging ja nicht nur um einen Angriff auf irgendein Prestigeprojekt. Das war kein Berliner Flughafen, keine Hamburger Elbphilharmonie, die jetzt irgendwie hier Bauverzögerung bekommt. Es war ein direkter Angriff auf die Ehre Gottes. Wir haben das letzte Mal, als wir hier diese Verse durchgekaut haben, diese ersten 32 Verse, wie jede Familie, wie jede Person was gebaut hat, da haben wir festgehalten, jeder Vers, der sich für uns ehrlich gesagt wirklich, es zieht sich, aber jeder Vers ist ein Stück Bauarbeit an der Ehre Gottes. Und so müssen wir diese Verse lesen. Und jetzt, Nehemia ist sich sofort bewusst, jeder dieser Angriff ist ein Angriff nicht auf ihn, sondern auf jeden dieser Vers, auf jede dieser Arbeit an der Ehre Gottes, an diesem Stück für Stück für Stück, wie es weitergeht an der Ehre, an der Wiederherstellung der Ehre Gottes. Die Anfeindung war eine direkte Rebellion gegen Gott. Vers 34 sagt er ja, dieser Sanballat, werden sie wieder opfern? Werden sie eines Tages es vollenden? Es geht gegen Gott, das ist klar, das weiß denn ich mir. Und das wissen auch die Samariter, denn sie waren ja gekränkt. Sie wollten ja ihre eigene Sache durchziehen. Nehemia, er reagiert mit Gebet. In der zweiten Predigt von mir in dieser Reihe über Nehemia, da war er ein betendes Vorbild. Wir können in Kapitel 1 finden wir schon ein sehr langes, ein sehr gutes, ausführliches Gebet von ihm. Und wir finden immer wieder ausführliche, aber auch Stoßgebete von Nehemia zu Gott. Was macht Nehemia im Grunde? Er reagiert mit der Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes, die findet sich in Epheser 6. Schlag mal auf, Epheser 6. Im Neuen Testament, das ganz viel nach rechts blättern. In Epheser 6, Abvers oder Vers 13 bis Vers 17. Ich lese jetzt nicht alle Verse hier vor, sondern ich zähle mal diese Hauptkomponenten, die Hauptgeräte der Waffenrüstung Gottes aus. Wir finden in diesen Verse den Gurt der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Wir finden den Schild des Glaubens und den Helm des Heils und wir finden das Schwert des Geistes, also die Bibel, Gottes Wort. Und jetzt kommt's, warum ich wollte, dass er da aufschlagt. Wir finden diese Verse, die Waffenrüstung Gottes, die so gut für uns sind, wie wir den Anfeindungen begegnen. Und dann heißt es in Vers 18, Epheser 6, 18, indem ihr, also ihr tragt die Waffenrüstung Gottes, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es ist das Gebet und das Wachen im Geist, das Nehemia Stärke gibt, dem Angriff zu widerstehen und wo er uns zum felsenfesten Vorbild wird. Ein felsenfestes, betendes Vorbild. Wisst ihr, die Grundlage zum Widerstand ist eben das Gebet. Und das sehen wir im Leben Nehemias immer und immer wieder. Beten ist so wichtig. Wenn wir uns hier Epheser 6 anhören, wir sehen hier Gurt der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Stiefel zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Epheser 6 hört sich für unsere Ohren irgendwo vertraut an, es ist keine unbekannte Stelle. Es hört sich irgendwo schön und irgendwie geistlich an, oder? Kann man eine schöne Karikatur malen, einen Soldat mit den ganzen Sachen, die er anhat und dann schön vergeistlichen. Was betet Nehemia hier? Betet Nehemia irgendwie in Richtung Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden? Was betet er hier? Vers 34, lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Im Grunde sagt er, tu ihnen das an, was sie uns wünschen. Eben weiter in Vers 34, gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Nehemia, er kommt doch aus der Gefangenschaft, er weiß doch, er kennt doch ganz genau diese Gräueltaten, die bei so einer Plünderung passieren, die dem Volk Israel widerfahren sind. Er kennt die Not, wenn man im Exil lebt, in der Gefangenschaft. Vers 35, decke ihre Schuld nicht zu. Nochmal Vers 35, lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt sein. Vergib ihnen nicht. Das betet Nehemia. Warum darf Nehemia das beten? Und warum dürfen wir das nicht beten? Sind wir doch ehrlich. Ja, nicht wir, also mich mit einbeschlossen. Wenn wir so ein Gebet lesen von Nehemia, dann ist doch unsere erste Reaktion, ja, ganz genau, und das drucke ich mir aus, das rahme ich mir schön ein mit Sonnenuntergang und das schaue ich mir jeden Abend vorm Schlafengehen an. Die Leute da draußen sind so blöd, sie sind so solche Widerstandskämpfer gegen das Evangelium, sie machen mir das Leben so schwer. Decke ihre Schuld nicht zu, lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt sein. Warum darf er das beten? Warum gelten für uns die Anweisungen der Bergpredigt? Matthäus 5, 39, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halte ihm die linke hin. Vers 44, liebet eure Feinde, segnet euch Fluch und tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Decke ihre Schuld nicht zu. Lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen. Gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Wenn wir wählen dürften, welches Gebet würden wir wählen? Ich würde das von Nehemia wählen. Warum gibt es da diesen Gegensatz? Warum sagt uns Jesus, liebet eure Feinde, segnet die, welche euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen? Und warum ist es gleichzeitig Gott wohlgefällig, wenn Nehemia auf diese Art und Weise betet, dass Gott die Widersacher plündern oder ausplündert und in Gefangenschaft führen soll? Das ist doch irgendwo unfair, wenn wir ehrlich sind, oder? Und jetzt ist es hier ganz, das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir die Bibel als Ganzes lesen und dass wir sehen, in welchem Abschnitt der Heilsgeschichte Nehemia sich befindet. Nehemia, er steht unter dem mosaischen Gesetz. Bei Nehemia gilt noch Exodus 21, 23 bis 25, es gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben und Leben. Nehemia kannte Jesus Christus nicht. Was kannte Nehemia? Er wusste erstens Sünde, er wusste, die Menschheit liegt im Argen mit dem Gott, sie können nicht zu Gott kommen. Er kannte die Verheißung, die Gott dem Adam gegeben hat, dass eines Tages ein Retter kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das wusste Nehemia. Von Jesaja wusste er, dass es ein Knecht sein wird, der all unsere Schuld auf sich nehmen wird. Das kannte er, aber er war immer noch unter dem mosaischen Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben und Leben. Es ist der gleiche Gott, aber es ist ein anderer Abschnitt in der Heilsgeschichte. Wisst ihr, Nehemia, er hatte das Gesetz, er liebte das Gesetz und er hielt das Gesetz. Nehemia folgte Gott mit ganzem Herzen. Man kann zusätzlich sagen, die Eifer um die Sache des Herrn hat ihn verzehrt, hat ihn regiert. Und wir erinnern uns an die Identifikation aus Kapitel 1, Vers 11. Was war das? Was war Nehemia für ein Mann? Er hatte Freude, den Herrn zu fürchten. Freude, den Herrn zu fürchten, so übersetzt die Züricher. Das war Nehemia. Sein ganzes Herz gehörte Gott. Und wisst ihr, Nehemia wird uns nicht zum Vorbild, weil er seine Feinde hasste, weil er ein Gebet sprach, das uns im Herzen so oft liegt. Er ist uns kein Vorbild, weil er irgendwie einem natürlichen Menschen nachgeben würde. Nehemia ist uns ein Vorbild, weil er gemäß dem Willen Gottes gebetet hat. Er hat richtig reagiert. Er lebte vor Christus und wir leben nach Christus. Christus für uns ist Vergangenheit. Wir haben sein Leben gesehen, sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehen nach 3 Tagen. Und Christus, er hat uns ein neues Gebot gegeben. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Es ist der gleiche Gott, es ist ein neues Gebot. Nehmt Nehemia als felsenfestes Vorbild, wie er zu Gott im Gebet flieht und sich im Gebet an Gott klammert. Und bewertet seinen Inhalt, den Inhalt des Gebetes, aus der richtigen Sicht, aus der richtigen Perspektive. Wie reagiert Nehemia? Er flieht zu Gott ins Gebet. Das ist die Reaktion auf Anfechtung. Und nun, nach Gebet folgt der Feierabend. Schön wär's. Nach Gebet folgt der Abend. Nein, die Arbeit meine ich. Nach Gebet folgt die Arbeit. Vers 38, wir kommen zum dritten Punkt. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Nochmal die Frage, warum gibt es Anfeindungen? Hat da jemand eine Antwort drauf? Was nützen Widersacher? Was nützt Nehemia, dass ihm die Samariter begegnen? Was nützt es, wenn dir irgendwas im Leben begegnet? Warum lässt Gott diese Dinge zu? Warum? Wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann habe ich hier hinten in meiner Bibel einen Block drin. Und ich weiß ja schon im Voraus, jetzt nach der Predigt ist immer vor der Predigt. Und ich fange immer an, meine Gedanken morgens in der stillen Zeit oder wenn ich sonst eine Predigt höre oder irgendwo hier im Gottesdienst sitze, dann kommen mir immer Gedanken und ich schreibe sie hier in meinem Blog nieder. Und so trage ich über mehrere Wochen hinweg meine Gedanken zu dem Abschnitt, zu Nehemia, jetzt ab Kapitel 4 trage ich zusammen. So, und dann die Woche, die zur Predigt hinführt, strukturiere ich das alles, bringe ich das alles schön in Ordnung. Und manche Gedanken sind so alt und so krakelig und undetailliert hingeschrieben, ich verwerfe die Gedanken, macht irgendwie keinen Sinn mehr für mich. Und dann habe ich eigentlich den Samstag und den Sonntagmorgen, dass ich meine strukturierten Notizen in ein Predigtskript umwandle, die ich dann hier quasi verwenden kann. So, die meisten wissen wahrscheinlich, ich wohne nicht hier, ich wohne im Allgäu, in Bad Wörishofen, das ist gute drei Stunden von hier entfernt. Jetzt kam ich am Freitag heim, hatte meine ganzen hier unstrukturierten Notizen schön sauber gegliedert zusammengetragen und wollte mich am Freitagabend schon hinsetzen, Computer aufschlagen und alles schön in ein Skript anfangen zu schreiben. Was ist passiert? Ich mache meinen Rucksack auf und ich habe keine Notizen dabei. Liegt alles noch in Bad Wörishofen. Die ganzen Gedanken, die ganzen Ideen, die ganzen noch To-Dos bis Sonntagmorgen, was ich recherchieren muss, alles weg. Habe ich nichts mehr da. Ja, das war so eine Anfechtung. Ich kann mit gutem Gewissen vor Gott sagen, ich habe nicht geflucht, aber die Leute, die da gerade bei mir im Raum waren, ich musste einen Tag später zu denen gehen und um Vergebung bitten, um mich entschuldigen. Es ist immer schwierig, wenn man so eine Predigt vorbereitet und dann zeigt einem Gott irgendeine Aktion, die man selber verbockt hat. Ist immer relativ unangenehm und ich kann euch sagen, eine Predigt vorbereiten ist deutlich unbequemer, als eine Predigt zu hören. Und jetzt saß ich dann da am Freitagabend ohne meine Notizen. Und es war ziemlich blöd, weil ich wusste, ich hatte noch einige Sachen aufgeschrieben, die musste ich noch recherchieren und sauber strukturieren. Die haben für mich Sinn ergeben, aber ich wusste, die macht für sonst niemand Sinn. Und jetzt saß ich da, keine Notizen. Warum? Warum hat Gott diese Anfechtung zugelassen? Vielleicht, dass ich heute eine gute Geschichte, eine schöne Illustration habe, dass ihr mal über mich lachen könnt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Grundsätzlich kann man sagen, die Anfechtung begegnen uns wegen dem Sündenfall. Das ist so die Generalantwort. Wir leben in einer sündigen Welt, irgendwie gar nichts funktioniert mehr. Aber die Frage nach dem Warum, die kann ich euch tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das Wort Gottes, es lässt uns nicht im Unklaren. Es beantwortet nicht alle Fragen, aber es schafft dennoch in allen Bereichen Klarheit. Gottes Wort beantwortet uns die Frage, wozu begegnen uns die Antworten? Was dienen sie oder wofür dienen sie? Was soll die Auswirkung in gewissem Maße da für uns sein? Grundsätzlich, denke ich, kennen die meisten von uns Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist unsere Grundhaltung, wenn uns Anfechtungen begegnen. Und was ist das Ziel unserer Anfechtung? Schlag nur mal ins Neue Testament auf. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1. Vers 6 und 7. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Dann werdet euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesus Christus. Wozu dienen die Anfechtungen? Sie stärken die Vorfreude auf den Himmel und sie zeigen die Echtheit unseres Glaubens, oder sie festigen die Echtheit unseres Glaubens. Wir gehen durch diese Anfechtungen durch. Und wie Nehemia, unser felsenfestes, betendes Vorbild, wenden wir uns an Gott. Wir sehen alles aus seiner Perspektive. Gott sagt in Mose Kapitel 11, dass wir heilig sein sollen, weil er heilig ist. Diese Dinge tragen zu unserer Heiligung bei. Sie stärken diese Vorfreude auf den Himmel, wenn all diese Anfechtungen eines Tages vorbei sein werden. Und sie zeigen, ob unser Glaube echt ist. Und sie bestätigen, dass er echt ist, wenn wir seine Kinder Gottes sind, wenn er uns aus seinem Vorsatz berufen hat. Wisst ihr, Nehemia fragt nicht nach dem, warum. Nehemia betet und er reagiert mit Arbeit. Sie machten weiter am Werk des Herrn. Sie bauen die Mauern. Und dann lesen wir in dem Vers 38, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Woher kam der Mut? Woher hat das Volk auf einmal Mut gehabt? Aus Nehemias Beziehung zu seinem Gott. Aus Nehemias Freude, den Herrn zu fürchten. Nehemia stand felsenfest im Angesicht seiner Feinde, weil er seine Freude aus der Furcht Gottes nahm, weil er alles aus Gottes Perspektive betrachtet hat. Und das ist eben mein Wunsch für uns, dass wir feststehen, in der Freude den Herrn zu fürchten. Felsenfest wie Nehemia. Amen.